Willkommen zu dieser 218. Ausgabe von Europe Calling, 3 Tage vor der deutschen Bundestagswahl. Und hier seht ihr schon den Kanzlerkandidaten von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck. Mein Name ist Maximilian Friese, ich bin der Geschäftsführer von Europe
Also, was geht
Calling
mir? Ich mache dann
und auch
was hier, ne?
Franziska Brandner, die grüne
Die Grünen.
Bundesvorsitzende, auch da. Und die, die Europe Calling kennen, wissen es. Unsere Mission ist es, eine europäische Öffentlichkeit zu bauen. Und deswegen war es uns wichtig, 3 Tage vor der Wahl dieses Webinar noch zu machen. Denn in den TV-Duellen von Scholz und Merz, von denen anders als bei der letzten Wahl die Grünen ja ausgeschlossen waren, kam Europa und seine Zukunft sehr wenig vor. Also haben wir gesagt, dann machen wir das eben hier und bringen Grüne und Europa zusammen. Und wie wir das heute tun, heute sind wir über 7000 Menschen aus 35 Ländern mit Dolmetschung in 6 Sprachen. Und jetzt schon ein Riesendank an die Dolmetscherin und alle, die dabei sind. Das ist wirklich ein starkes Zeichen nochmal hier zum Endspurt. Und heute sind auch, kommen hier 2 Gruppen zusammen. Das ist einmal das Team Habeck, mittlerweile sechsstellig, wie ich höre, oder deutlich sechsstellig. Toll, dass ihr dabei seid und das mitgeholfen habt, auf die Beine zu stellen. Und natürlich die über 50.000 Freundinnen von Europe Calling in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und wie immer bei Europe Calling stehen eure Fragen im Mittelpunkt. Wir haben die letzten Tage schon rund 1000, wir sind 1100 Fragen von euch gesammelt und die Fragen der anderen habt ihr bewertet. Top-Fragen davon werde ich heute für euch stellen, weil bei so vielen Fragen ein Lesen für alle unmöglich ist, haben wir uns wieder mit einem deutschen KI-Startup, ja, die gibt es, zusammengetan. Steffen Konrad von E4i hat die Fragen für uns analysiert und auch aus dem Pool werde ich ein paar Fragen stellen. Die haben dann alle gleiches Gewicht da und dann geht hoffentlich nichts verloren. Und dann, ja, es wird intensiv. Möchte ich auch gerne noch ein paar Wortmeldungen von euch dran nehmen. Ich habe schon ganz viele Hände gesehen. Mal gucken, wie ich das dann mache. So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf diese gemeinsame europäische Stunde, die uns hoffentlich allen nochmal Mut und Kraft schenkt für die letzten 3 Tage in diesem doch sehr besonderen Wahlkampf. Und ich gebe jetzt mal Franziska Brandner das Wort für ein paar Worte zur Einführung und dann an Robert. Liebe Franziska, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank. Your calling ist ja
Calling ist ja.
eine Geschichte. Es gibt einen Widerhall jetzt. Ich freue mich sehr, heute Abend in so großer europäischer Runde sein zu können. Wir haben in Deutschland jetzt nur noch wenige Stunden, Tage kaum noch, aber wirklich viel, viel Kraft gesammelt in den letzten Tagen und Wochen. Wir sind 42.000 neue Mitglieder seit dem Ampelbruch und 163.000 Mitglieder mittlerweile in Deutschland. Und wir haben in den letzten Tagen und Wochen gespürt und gemerkt, wie viele Menschen sich mobilisiert haben, um für eine grüne Agenda für Robert Habeck in Deutschland auch zu kämpfen. Und wir haben, das kann man sich kaum vorstellen, über 1 Million Haustüren erklingelt. Also wirklich eine enorme Präsenz überall in der Fläche. Und jetzt haben wir auch, und das ist unser Wahlkampf die ganze Zeit über gewesen, einen direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern gesucht, an den Küchentischen, in den Gesprächen, in dem Bündnis mit anderen Akteuren. Und deswegen machen wir das auch heute mit Europäerinnen und Europäern. Schließlich geht es in diesen Tagen um nichts weniger als unsere Zukunft, als um die europäische Zukunft.
Oh. Wir haben Franziska verloren. Das passiert auch mal. 3 Tage vor der Wahl. Das heißt, ich gebe jetzt einfach direkt an Robert und wir holen Franziska einfach sowieso gleich nochmal rein. Machen wir direkt weiter mit Robert. Robert, so schön, dass du da bist. Das ist das dritte Mal bei Europe Calling für dich. Nee, Franziska ist wieder da. Franziska, willst du deinen Satz beenden? Nee.
Gib zu Robert, ich versuche was mit meiner Internetverbindung los.
Wunderbar. Darüber sprechen wir heute auch, über Internetverbindungen in Deutschland. Robert Habeck, grüner Kanzlerkandidat. Du hast den Floor, 5 Minuten, ein paar zusammenhängende Gedanken und dann steigen wir in die vielen, vielen Fragen ein, die wir haben.
Vielen Dank, hallo in die Runde und super, dass wir diesen Call machen. Ich glaube, das Thema Europa und alle Schattierungen dahinter könnte nicht more timely sein. Wenn ich den Wahlkampf zusammenfasse, Franziska hat die Erfolgsgeschichte der Grünen im Wahlkampf dargestellt und umgekehrt gibt es weltweit ja einen düsteren Hintergrund, ein, wenn ich sage, konservatives Rollback, dann ist das, glaube ich, untertrieben. Die letzten Äußerungen von Donald Trump gegenüber Selenskyj und der Ukraine, das Verhandeln der USA mit Russland über die Ukraine hinweg, ohne die Europäer, lassen ja nur einen Schluss zu, dass wir noch einmal eine fundamentale Auseinandersetzung im Moment erleben über die Wertebasis. Für mich ist das ein Angriff auf die europäische Wertebasis. Europa, meine ich, muss in dieser Stunde lernen, dass es sich nochmal neu erfinden muss. Es reicht nicht mehr, den Binnenmarkt vernünftig zu strukturieren und sich für den Binnenmarkt Gesetze und Ordnungen zu geben, sondern es muss jetzt wirklich weltpolitikfähig werden. Meiner Ansicht nach heißt das eigentlich eine institutionelle Erneuerung. Der Rat ist zu langsam, ist im Grunde dysfunktional, dieses Kurfürstentum, dass die Leute da immer Einstimmigkeit haben müssen in allen außen-, sicherheits- und finanzpolitischen Fragen, ist einfach nicht schnell und entschieden genug. Nun weiß ich wohl, dass das nicht mit Stipp morgen eine Europäische Republik gibt. Schade, würde ich aus meiner Sicht sagen. Aber Schritte dahin sollten jetzt gegangen werden. Und es hängt ja ganz wichtig, ganz stark an der nächsten deutschen Bundesregierung ab, ob sie diese Schritte geht. Also, dass sie dieses Europe United als Antwort auf America First wirklich lebt und nicht nur taktisch interpretiert. Und das würde ich sagen, hat die Ampelregierung doch zu häufig getan. Wenn ich uns ausnehmen darf, ich hatte ja das Privileg, mit zwei durch und durch europäischen Staatssekretären zusammenzuarbeiten, Franziska und Sven, die ihre Agenda, unsere Agenda komplett umsetzen konnten, weil sie eben schlau genug waren zu wissen, wie Europa funktioniert, nicht indem man auf den Tisch haut und sagt, wir sind die Deutschen, alles muss so sein, wie wir es wollen, sondern quasi sich dienend in den Erfolg der gemeinsamen Sache stellen. Und das hat aber nicht die Bundesregierung in Gänze getan. Die vielen German Votes, das Rumgepolter, das Ausscheren aus den Allianzen bei Abstimmungsverhalten, auch wenn es der Positionierung gegenüber China gab, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Die Grünen, würde ich sagen, hätten das gerne anders gemacht, aber insgesamt müssen wir mal eine Einstimmigkeit herstellen. Das ist zu wenig für die nächste Bundesregierung. Und neben all den anderen Themen, also Klimaschutz halten, in Europa voranbringen, soziale Gerechtigkeit, klar sein, wie man den rechten Extremismus eben nicht bekämpft, indem man sich versucht, seiner Mittel zu bedienen, ist das Thema Europa und europäische Fortentwicklung, institutionelle Fortentwicklung, Sicherheitspolitik, Außenpolitik als europäische Einheit zu vertreten, sicherlich jetzt auf einmal dringlicher denn je geworden. Und das, was ich jetzt sage, ist, meine ich, die nur Umschreibung dessen, was wir eigentlich diskutieren müssen. Denn das heißt ja, dass Europa eine andere finanzielle Ausstattung bekommen muss, dass man ganz anders und wahrscheinlich schneller und selbstbewusster zur Sache gehen muss. Also meiner Ansicht nach sind wir an einem Punkt gekommen, wo sich Europa neu erfinden muss, wie bei der Gründung Europas, oder es wird die nächsten 4 Jahre nicht überstehen. Und maßgeblich dafür ist das Verhalten und die Aufstellung der nächsten Bundesregierung.
Okay,
Das waren meine
dir.
Gedanken in Zusammenhängen.
Ja, genau. So, und jetzt gehen wir in die Fragen in der ersten halben Stunde mit dir und in der zweiten halben Stunde mit Franziska. Und dazu pinne ich uns mal so an, damit es auch irgendwie gut aussieht. So, und zwar, wir gehen da durch. Es ist ein relativ wilder Mix, aber ich muss sagen, ich habe selten so viele gute Fragen gesehen. Ich bringe auch ein paar internationale Fragen mit rein. Genau, wir müssen schauen auf Kürze und Würze, aber so ist das. Legt direkt los. Herrat Bauermann schreibt: Jeder Euro, den wir nicht in den Erhalt der Umwelt und unserer Ressourcen stecken, muss später mehrfach aufgewendet werden, um die Folgen an Zerstörung und negativen Konsequenzen abzumildern. Können wir Klimaschutz, ich würde ergänzen, Naturschutz, als notwendigen Teil einer rationalen Wirtschaftspolitik etablieren?
Eigentlich, ne? Also die Ökonomie ist natürlich immer, oder sagen wir, die Rationalität ist immer gegen die Kurzfristigkeit der Haushaltsplanung zu halten. Alles, was du sagst, ist richtig. Und dann hast du die Jährlichkeit des Haushalts und der Finanzminister, wenn er so ist, wie Finanzminister sind, will Eingaben und Ausgaben immer im gleichen Jahr in Übereinstimmung bekommen. Das beißt sich ein Stück weit. Aber nichtsdestotrotz ungeachtet meine ich, dass wir in den letzten Jahren gezeigt haben, dass wirtschaftliche Kraft und klimaneutrale Entwicklung eigentlich zusammengehören. Alles Neue ist im Grunde grün, wenn du dir anguckst, was die großen Volkswirtschaften um uns herum tun. China, die USA, mit massiven Subventionsprogrammen fördern sie die grünen Techniken. Deutschlands Automobilindustrie hat ja nicht das Problem, dass sie zu gute Verbrennungsmotoren baut. Die bauen sie ja. Sie bauen zu, also Preisklasse, die Preise für die E-Autos sind zu hoch. Und das hätte man mal besser vorher getan. Also das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ansonsten überall, China bereitet den Angriff auf den Windmarkt vor, die digitalen Techniken für autonomes Fahren. Da gibt es einen harten Wettbewerb, den haben wir noch nicht verloren. Aber ihr seht, wie ich da drauf schaue. Deutschland kann nicht nur seine alte Industrie modern halten, es muss auch das Neue schaffen und Europa natürlich auch. Und das ist in der Regel effizient und klimaneutral. Also das ist eigentlich gelernt. Man muss jetzt nur bei der Bundestagswahl den anderen einbläuen, dass sie es nicht schon wieder vergessen. Das droht in der Tat. Dann wird dann die Optimierung des Verbrennungsmotors gefordert. Das ist so ähnlich wie die Optimierung des Kupferkabels. Das sind im Kern auch die gleichen Typen, die uns das vorschlagen. Aber
Ja.
eigentlich ist es gelernt und begriffen. Und die Wirtschaft heute weiß das auch.
Ja. Und jetzt Francesco stellt hier die erste italienische Frage, die ich auf Deutsch übersetzt habe. Und das ist nämlich total spannend, finde ich, was er fragt. Wie wollen Sie die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels mit der Notwendigkeit in Einklang bringen, immer mehr Energie für die künstliche Ge Intelligenz zu produzieren? Das ist ja schon so vieles, das entwickelt sich so schnell. Auch der Strombedarf entwickelt sich so extrem, dass ja viele sagen, so, das ist noch gar nicht eingepreist. Wie wird das funktionieren?
Ja, das stimmt, aber wie überall gibt es auch technische Lichtblicke, die das Problem lösen. Ich war in Franziskas Bundesland in Stuttgart und habe da ein noch, würde ich sagen, größeres Startup-Unternehmen besucht. Da sind aber Top-Leute, das ist jetzt nicht eine kleine Klitsche, aber es ist immer noch kein großer Weltkonzern. Die haben mit Laser statt mit Strom die Mikrochips jetzt entwickelt, was ihnen hundertfach schnellere Leistung gibt gegenüber einem NXP-Chip oder Nvidia, glaube ich, sagen sie als Vergleich, und 90% weniger Energieverbrauch. Also Quantencomputing. Das heißt, ich glaube, dass wir nicht nur auf den Ist-Status gucken sollen, sondern schauen, dass wir die Effizienz auch im System heben. Ich kann das jetzt nicht final beurteilen, aber die waren sehr sicher und hatten gute Venture Capitals. Franziska, ich weiß nicht, ob du da noch kurz reinspringen willst. Ich war mit Anna Christmann da. Jetzt, wenn mir noch einfällt, wie die heißen. Ja, ich mache sowieso keine Schleichwerbung. Aber ich glaube, dass es da auch Effizienzen zu heben gibt, sodass dieses für jeden Superrechner bauen wir ein Atomkraftwerksgerät nicht die Zukunft sein wird.
Auch wenn du, selbst die haben das ja mittlerweile sogar eingestampft, mittlerweile diese Pläne, also auch nicht mehr so heiß. Franziska, ich kann dich, willst du mit rein oder machen wir das dann in der zweiten Runde? Ich glaube, dann kommen wir gut durch. Genau, dann kommt Heiko und wir gehen ein bisschen weg von der Industriepolitik hin zu, heute ist der Tag der sozialen Gerechtigkeit und dazu fragt Heiko, wie schätzt ihr die Chancen ein in einer zukünftigen, wahrscheinlich CDU-geführten Regierung, sagt er, Maßnahmen gegen die wachsende Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen durchzusetzen? Wo seht ihr da mögliche Ansätze?
Ja, differenziert würde ich sagen, die Union hat ähnlich wie wir sowas wie ein Klimageld im Wahlprogramm. Das ist jetzt nicht die zentralste Maßnahme gegen wachsende Ungleichheit, aber sie könnte helfen, Transformationskosten gemeinsamer oder sozial gerechter zu tragen. Ansonsten glaube ich, dass das einer der Hauptkampfpunkte sein könnte, wenn wir mit in Gespräche kämen. Denn erstmal sind die Ansagen an Bürgergeld, keine Mindestlohnerhöhung, doch sehr harsch. Und umgekehrt, auf der Einnahmeseite hat die Union ja Steuersenkungen versprochen, Abschaffung des Soli versprochen. Also da werden eher die einkommensstärkeren oder die vermögensstärkeren Haushalte entlastet. Erstmal passt das also nicht wirklich zusammen, außer vielleicht kleinen Überlappungen wie beim Klimageld. Ob man sich da einigen wird können, beispielsweise indem man Reformen macht, die zu mehr Gerechtigkeit führen und auch vielleicht etwas einnahmestärker sind, sagen wir bei der Erbschaftssteuer, die hat dies wirklich nicht gut gemacht. Das müsste eigentlich auch im erklärbaren Sinne von Konservativen oder von Liberalen sein. Aber am Ende würde ich sagen, ist das, wie so viele andere Themenfelder, ein noch unaufgelöstes Konfliktfeld. Das ist ja bei Klima so, das ist bei der Frage von wirtschaftlicher Ertüchtigung so. Und also da ist noch viel zu diskutieren. Und bei Sozialen, glaube ich, sind wir vergleichsweise weit auseinander.
Wie siehst du das dann bei so eher Law-and-Order-Fragen ein bisschen bei der Union, wie Steuerkriminalität, Finanzkriminalität? Würde man ja eher denken, dass sie da vielleicht ein bisschen offener sind, aber gehen ja auch, je nach Schätzung, 200 Milliarden oder so im Jahr verloren durch kriminelles Verhalten.
Kriminelles Verhalten, nehme ich an, wird man bekämpfen können. Vieles sind aber natürlich quasi legale Steuerschlupflöcher, also Abschreibungsmodelle, die dann gerne genommen werden, um das Geschäftsmodell zu halten. Da bin ich mir nicht sicher, wie energisch die dabei sind, das zu schließen. Also sagen wir, die viel beschriebenen Share, wie heißt Share Deals der
Ja.
Immobilienunternehmen, die ja aus meiner Lesart klarerweise ein Steuerschlupfloch sind. Da wird eben nicht Grunderwerbsteuer auf die Anteile gezahlt, obwohl eigentlicher Erwerb von Immobilienvermögen einhergeht. Ich würde raten, das habe ich jetzt noch nie mit denen, mit Konservativen diskutiert, aber ich nehme an, es gibt da eine lange Litanei, warum das genauso sein muss, weil sonst der Markt für große Immobiliengesellschaften nicht funktioniert und warum das eben kein Steuerschlupfloch ist, sondern notwendig, um Wohnungsbau für Deutsche Wohnen und Vonovia und so weiter am Leben zu erhalten. Weiß ich jetzt nicht genau, stelle ich mir vor, aber damit meine ich, dass so ein paar Dinge, die vielleicht für progressive Politik Interessierte total eingängig sind, von der konservativen Seite vielleicht andersrum als Quatsch gesehen werden. Das befürchte ich ein bisschen. Langer Rede, kurzer Sinn. Es kann wohl sein, dass man da beim klaren Gesetzesbruch, also wirkliche Fahndung und Finanzkontrolle, was Gemeinsames finden könnte, wenn man redet, ob das, was wir als Steuerschlupflöcher beschreiben, wir, also die Grünen jetzt, von denen auch automatisch so gesehen wird, da habe ich meine Zweifel. Also das wird sicherlich, muss man sich ja auch keine Illusion machen. Sollten wir überhaupt in eine Verhandlungssituation kommen, mit der Union zu verhandeln, was mein Ziel ist, da will ich kein Hehl draus machen. Wie soll man sonst progressive Politik verteidigen und umsetzen und halten und weiterentwickeln? 4 Jahre könnten einfach 4 Jahre zu viel sein. Also diese Sehnsucht nach der Opposition, die habe ich nicht. Aber ich weiß, dass die Distanz riesengroß ist. Und ob man die überwinden kann, habe ich keine Ahnung.
Dann eine weitere Frage hier, die jemand schreibt, der aus der freien Wirtschaft in die öffentliche Verwaltung gewechselt ist, in den Bereich Digitalisierung. Und er schreibt hier Schock, Ausrufezeichen. Auf der Landes-, Kreis-, Kommunalebene fehlt es an allem. Konzepte, Strategien, Lösungen, Schnittstellen, Fachkräfte, Kompetenz. Wie lösen wir das? Also wir hatten ja auf der BDK in Wiesbaden einen Antrag auf dem Parteitag, ein Land, das funktioniert. So wie kriegen wir gerade so auf kommunaler und Landesebene das Land zum Funktionieren?
Also, kommunalen Kosten werden nur zu lösen sein, indem wir den Deutschlandfonds auflegen und den Kommunen Entlastung geben. Entweder direkt Entlastung auch bei dem Aufbau einer digitalen Verwaltung. Also man kann auch 50% zahlt der Bund dazu, wenn neue Systeme eingeführt werden, oder Entlastung bei der Sanierung von analogen Gebäuden, Schulen, Sportstätten, Spielplätzen und so weiter. Also es bleibt ja immer noch, sagen wir, der Unwille, wenn es den denn gibt. Vielleicht sind ja auch Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister unter euch. Also kennt ja jeder, dass er gerne das macht, was er immer getan hat. Man drückt sich immer vor dem neuen Update oder vor dem neuen Handy rum. Ich jedenfalls tue das und habe keine Lust, Sachen, die eigentlich noch gut funktionieren, auszutauschen. Das muss man auch noch überwinden. Aber wenn es am Geld liegt, wird es nur gehen, wenn der Bund die Kommunen entlastet. Die Schulden, die sich da jetzt aufgebaut haben, sind so gigantisch. Und die Kosten für Geflüchtete, für Jugendsozialarbeit, für den Rettungsdienst sind so hoch geworden, dass die Kommunen das im Moment nicht im Kreuz haben, da massiv auf den letzten Stand der Technik zu investieren.
Danke dir. Ich glaube, ich habe auch gesehen, diese Deutschland-App, die da auch entwickelt wurde, so kleine Dinge, ist ja
Das
manchmal für die
könnte ganz
Menschen.
groß
Ja.
sein. Das zielt natürlich erst einmal auf die Bundesleistung. Also Deutschland-App ist das Synonym für alle Daten hinter einer Schnittstelle. Also Kindergeld, BAföG-Anträge, Steuerbescheide und dann meinetwegen auch, dann kann man sich in den sozialen Bereich vorarbeiten. Also Kindersofortzuschlag, Wohngeld und so weiter, sodass du eigentlich nur eingeben musst, wie es ja im europäischen Ausland häufig gang und gäbe ist, Einkommen, Kinderzahl, weiß ich nicht, besondere Notlagen oder so etwas. Und dann rechnet dir die App aus, was du kriegst oder was du zahlen musst. Und die verschiedenen Gesetzessäulen dahinter, das musst du gar nicht sehen als Verbraucher. Also das ist dringend erforderlich, auch übrigens, um das Klimageld dann vernünftig auszahlen zu können. Aber wir wollen eben weitergehen, ob dann gleich alle kommunalen Leistungen, also Hundesteuer und Gehwegereinigungssteuer oder Abgabe und Müllabfuhrabgabe da drin sind. Das kann ich jetzt nicht gleich versprechen. Wäre erstmal gut, wenn es die zentralen staatlichen Leistungen wären. Aber vielleicht kann man das dann ja auch öffnen als System und dann wachsen lassen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf das, was die Bundesebene als Hauptleistung zur Verfügung stellen muss.
Danke dir. Janine hat dann, und damit kommen wir, hat eine Frage gestellt, mit der wir jetzt so in den Bereich Demokratie und Rechtsextremismus kommen. Janine fragt, in Ostdeutschland ist die AfD stärkste Kraft. Gründe dafür sind die fehlende demokratischen Erfahrungen nach zwei Diktaturen, schreibt sie, aber auch Ungleichheiten in Löhnen zwischen Ost und West. Wir Grünen sind hier ein rotes Tuch, schreibt sie. Wie erreicht man Grüne, die Ossis in Anführungsstrichen, schreibt sie, in Zukunft stärker? Und will auch, bevor du darauf antwortest, auch sagen wir, also wir haben natürlich zu diesem Bereich ganz viele Fragen, auch aus dem, auch von unseren Nachbarländern, zum Beispiel Monica Frassoni, die ihr vielleicht auch noch kennt, oder auch Alessandro Toffoli aus Italien, Juan Galan aus Spanien, die haben alle gefragt, wie geht Deutschland um mit der Gefahr des Rechtsextremismus, mit einer AfD bei 20% und drüber. Und eine der Top-Fragen fragt dann eben auch nochmal, wie Janine, nach den Sorgen dieser Menschen und wie wir ihr Vertrauen zurückgewinnen. Also was ist deine Antwort auf die AfD?
Die Antwort auf die AfD ist nicht möglich zu geben, also nicht die eine Antwort, aber verschiedene Antworten möchte ich geben. Das erste ist erst einmal, dass man Populisten immer stärkt, wenn man das Wesen des Populismus weiter anfüttert. Also aus meiner Erfahrung und meiner Interpretation ist der Populismus, der Rechtspopulismus, eine Methode. Er nutzt relevante gesellschaftliche Debatten, relevante und manchmal auch unsinnige wie Grillen oder so etwas. Aber relevante, wie viel Klimaschutz, sozialen Ausgleich, wie viel Migration, wie viel Sicherheit, darüber muss ja eine Demokratie diskutieren und das sind keine einfachen Debatten. Und die wird überhöht, die wird zu einem Fetisch aufgebaut, die wird mit Lügen angereichert, die wird so aggressiv geführt, dass das, was eigentlich in einer Demokratie notwendig ist, verschiedene Argumente werden miteinander gewogen und dann einigt man sich nicht mehr möglich ist, weil alle nur noch rumbrüllen, alle die Nerven verlieren und dann ein Land handlungsunfähig wird. Wenn man diesen Stil adaptiert, und das ist passiert im deutschen Wahlkampf, beispielsweise mit der Abstimmung von Friedrich Merz, dann stärkt man immer die Populisten. Ich erwarte ein sehr starkes AfD-Ergebnis. Nicht nur wegen der drei Morde oder drei Anschläge, die wir in Deutschland erlebt haben, sondern auch, weil die AfD in diesem Wahlkampf ein Stück weit normalisiert wurde durch die Abstimmung im Deutschen Bundestag oder die Abstimmungen, es waren ja zwei, durch die Einbeziehung in die Wahlkampfarenen, durch die Art, wie diese Wahlkampfarenen dann gemacht wurden. Wir standen immer schön nebeneinander und haben zwar an der Sache uns gestritten, aber am Anfang gibt man sich die Hand und am Ende gibt man sich die Hand. Also auch das Bild war so dann ein normales Bild. Und das dringt schon vor in die Gesellschaft. Also man muss immer wieder rausarbeiten, dass man sich nicht dem Populismus andienen darf. Zweitens, es gibt, das hat ja die Frage oder der Fragesteller gesagt, materielle Ungleichheiten. Natürlich sind auch die Lebenshaltungskosten in Ostdeutschland geringer. Also im ländlichen Raum werden Mieten oder auch Grundstückspreise geringer sein als in Stuttgart oder in München. Aber das Gefühl, benachteiligt zu werden, ist ausgeprägt und ist stark. Also müssen wir mehr für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse tun. Drittens gibt es sicherlich auch eine Erfahrung von autoritaristischen Grundwerten, die noch nicht wirklich weg ist. Das mag da mit reinspielen, aber wir haben natürlich starke AfD-Regionen auch in Westdeutschland. Also das ist jetzt nicht die alleinige oder die letzte Erklärung, denke ich. So, und was kann man dagegen tun? Neben den materiellen Fragen, vor allem die Konservativen, also den Mehrheitsdiskurs im progressiven Raum oder sagen wir im Raum der liberalen Demokratie halten. Der Weg von der AfD zu den Grünen, der ist viel zu weit. Also das schließe ich geradezu aus, dass irgendjemand, der jetzt AfD wählt, dann die Grünen wählt. Aber der Weg zur Union, der muss wieder gangbar werden und die Union wiederum muss dann sich quasi in der Mitte halten. Und damit das passiert, müssen die progressiven Parteien, beispielsweise die Grünen, erfolgreich sein. Also für die Union muss es attraktiv sein, mit den Grünen zu koalieren, damit sie nicht nach rechts schielt. So würde ich das versuchen aufzulösen, das Dilemma.
Ja. Und über die Rolle von, es gibt ganz viele Fragen, die ich jetzt hier nicht anbringen will, die machen wir in der zweiten Hälfte dann zu Desinformation und der Rolle von digitalen Plattformen und so. Das ist halt genau auch noch so
Gibt
ein
es, ne? Wir
Aspekt.
haben das im Wahlkampf mehrfach erlebt. Ja, also wir waren darauf eingestellt und es gab mindestens zwei Richtig harte gesteuerte, nee, drei kenne ich, Desinformationskampagnen gegen meine Person, die wir dann schnell identifizieren konnten. Und dann hat der Verfassungsschutz bei X angerufen und gesagt, das ist eine Kampagne, ihr müsst alles löschen, was damit zu tun hängt. Teilweise ziemlich eklige Sachen. Und dann haben die das auch schnell gelöscht und es ist nicht in die normaleren Medien reingeschwappt. Aber das gibt es und das ist nur gegen meine Person gerichtet gewesen. Überall laufen diese russischen Desinformationskampagnen, also dieses Bannen, Flood the Floor with Shit. Das ist schon massiver Teil des Wahlkampfes und das es mag auch ganz vieles geben, was wir jetzt nicht sehen, was also über X, Elon Musk hat ja aus seinen politischen Vorlieben keinen Hehl gemacht, durch algorithmische Steuerung von AfD-Tweets und so weiter nach oben gespült wird. Das kann ich jetzt nicht belegen. Aber der Verdacht steht natürlich im Raum. Also, dass der Wahlkampf beeinflusst wurde oder dass es russische Beeinflussung gab oder auch vielleicht sogar amerikanische Beeinflussung gab, ist absolut sicher.
Danke dir. So, die zwei letzten Fragen. Ich weiß, du musst dann zum nächsten Termin. Deswegen machen wir noch zwei Fragen. Einmal von Alina, auch einer der Top-Fragen, die ja ganz viel auch mit Gerechtigkeit zu tun hat. Wie sollen genügend Wohnungen gebaut werden, dass man sich das Grundbedürfnis Wohnen wieder leisten kann?
Neue Gemeinnützigkeit ist das Stichwort. Also gerade, also es geht um Wohnungen mit niedrigen Mieten und zwar langfristig gebunden in niedrigen Mieten, nicht 5 Jahre und danach fällt es aus der Mietpreisbindung raus und dann geht es wieder nach oben, sondern wirklich lange über Jahrzehnte niedrige Mieten. Und unsere Idee ist, dass wir die Gemeinnützigkeit neu auflegen und dann steuerlich fördern. Also ganz starke steuerliche Abschreibungen für den Wohnungsbau, der dann aber auch im unteren Mietbereich langfristig gehalten werden muss. Das ist der Neubau. Und natürlich muss man auch sehen, dass man günstiger und billiger baut. Ich finde, das klassische Beispiel ist immer diese strikte Trennung von Gewerbe- und Baugebieten. Kennt jeder, der durch Deutschland läuft, dass da überall die Supermärkte stehen, also Lidl, Aldi, Rewe. Immer Riesenflächen, schön eingeschossig, mitten in den Drängens und Innenstadtlagen. Warum da nicht noch 4 Wohngeschosse draufstehen, ist mir ein Rätsel. Und der Grund ist das Gewerbegebiet. Das heißt, da soll eigentlich keiner wohnen, denn theoretisch könnte jemand sich ja gestört fühlen, wenn morgens um wann immer um 6 der Laster Zeus anliefert und abends um 9 noch der jemand in seinem Wagen über die Kopfsteinpflaster holpert. Aber das weiß man ja vorher. Also wenn da jetzt eine Wohnung drauf ist und die ist günstig und man weiß, unten ist Aldi. Ja, gut, da muss man halt mit dem Laster leben. Und man lässt es eben bleiben. Wenn man sagt, dann liebe ich lieber eine teure Wohnung oder ich habe keine. Freies Land, freie Wahl. Aber dass wir das nicht anbieten und das schnell und günstig da drauf bauen, ist mir ein Rätsel. Also solche pragmatischen Lösungen müssen dann eben auch schnell gefunden werden, um schnell Raum zu schaffen zum Bauen. Und natürlich für die bestehenden Wohnungen, das war aber jetzt nicht deine Frage, will ich noch einmal sagen, dass die Mietpreisbremse dringend angeschärft und verlängert werden muss. Es gab einmal bei einer Diskussion mit Merz das Argument, ja, die hat ja nicht so viel gebracht. Das stimmt leider. Sie könnte mehr bringen, aber deswegen zu folgern, deswegen schaffen wir sie ab, ist ja, also das ist ja, ich weiß gar nicht, das geht, also welche Welt, welche Logik, ja, denn das würde ja erst recht dann dafür führen, dass die Mieten ungebremst nach oben gehen. Also das ist das Instrument, das wir haben, das sollte geschärft und genutzt werden.
Thomas L. stellt die letzte Frage jetzt für dich, die ich noch habe. In der U18-Wahl, es haben immerhin 166.000 Menschen teilgenommen, sagt er, liegen die Grünen mit 12,5% an fünfter Stelle hinter Linke, SPD, CDU, CSU und AfD. Was wollt ihr machen, um wieder mehr Begeisterung der Jugend für die Grünen zu schaffen, statt sie an Linke und Volt zu verlieren?
Was die Linken angeht, es mögen ja auch einige sein, die sich entschieden haben oder überlegen, ihre Stimme den Linken zu geben, folgendes. Wir hatten ja im Wahlkampf eine sehr gute Tendenz. Also wir sind von 19% auf 14, 15 hochgeklettert, bis Friedrich Merz im Bundestag mit der AfD abgestimmt hat. Und dann haben alle geguckt, was jetzt passiert. Alle haben gedacht, die Union bricht ein oder die AfD steigt und die Grünen steigen oder vielleicht die SPD steigt, passierte aber nicht so wirklich, aber die Linke ist nach oben gegangen. Und ist natürlich auch logisch und ich kann das auch voll nachvollziehen und verstehe das auch. Und im gewissen Sinne finde ich es auch sehr gut, dass die Linke jetzt in den Bundestag kommt wieder. Das ist, denke ich, sicher. Weil ja, also wenn man gegen rechts ist, dann geht man nach links, logisch. Und man hat das Gefühl, je mehr man gegen rechts sein will, umso weiter muss man nach links gehen. So, insofern ist das jetzt gar kein, ist es gar nicht so erstaunlich, dass die Linke, die ja davor eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat, auf einmal wieder da ist. Ich will aber auch sagen, und das muss ich dann eben auch so lange erklären, bis das bei den jungen Leuten ankommt, dass nur in der Opposition sein zu wollen, das will ja die Linke, das plakatieren sich ja sogar, dann nicht reicht. Es muss darum gekämpft werden, die Veränderung, die wir durchgesetzt haben, Klimaschutz zu halten und fortzuentwickeln, den Kampf gegen Populismus, gegen Rechts, für bezahlbares Wohnen, alles, was wir andiskutiert haben, auch in Verantwortung umzusetzen. Wenn das, wenn man das nicht tut, dann stellt man sich ja neben das Spielfeld. Ob das gelingt, kann ich nicht versprechen, weiß ich nicht. Aber den Kampf muss man führen wollen. Und das ist vielleicht gerade, wenn man jetzt das erlebt auf den Demos, wenn man zornig ist, wenn man das erlebt hat mit Friedrich Merz, schon eine zu abgeklärte Position, das weiß ich wohl, oder abgeklärt, eine zu rationale Position, aber es ist meine Position und am Ende die Position, die wir jetzt, die wir nochmal stark machen wollen in den letzten Wahlkampftagen, denn das wird den Unterschied machen. Also wenn die Grünen, die SPD, Entschuldigung, ich weiß nicht, auch vielleicht Sozialdemokraten hier, wird wahrscheinlich ein nicht so gutes Ergebnis machen gegenüber dem 21er Wahlkampf, also minus 10%. Und wenn es nur minus 8 sind, der Balken geht fett nach unten. Und daraus leitet sich eigentlich immer ab, dass man, wenn man so stark verloren hat, nicht stark kämpfen mehr kann, sondern, naja, sozusagen froh ist, wenn das vorbei ist. So, wir sind ungefähr plus minus auf dem Ergebnis des letzten Wahlkampfes. Es hätte auch mehr sein können, gebe ich zu, klar. Aber das ist gemessen daher, woher wir kommen und dass wir einen Wahlkampf hatten, der im Grunde über Flucht und Migration ging, ein ganz gutes Ergebnis. Und die Partei, Franziska hat es gesagt, ist voll mobilisiert. Die Mitglieder rennen uns die Bude ein. Hohes Spendenaufkommen aus Kleinspenden. Also die Grünen sind so stark wie noch nie zuvor als Aufstellung, geschlossen, geeint. Und erstaunlicherweise wollen auch alle versuchen zu regieren. Keiner will sich unterwerfen, keiner will da Duckmäusertum machen. Aber alle haben das Gefühl, das, was wir erreicht haben, kann doch jetzt nicht den Bach runtergehen. So, und das ist, wenn die Linke jetzt safe im Bundestag ist, vielleicht gibt es noch genug Leute, die sagen, genau diese Kampfkraft, die will ich nochmal mit ein paar Stimmen unterstützen. Und auch ein
Danke
paar
dir.
junge Leute.
Ja, danke. Und wie siehst du das, wenn ich noch eine Frage kann, wie siehst du das inhaltlich, gerade beim Thema Ukraine? Das ist ja auch gerade was viel diskutiert wird. Das sind ja auch Grüne und Linke durchaus eine unterschiedliche Haltung.
Stimmt. Ich glaube, vor einem Jahr hatten die Linken jemanden aus der Ukraine zu Gast auf dem Parteitag und die wurde ausgebuht, wenn ich das richtig noch am Ohr habe. Und die Reden von Gysi und von Acken sind auch nie eingeholt worden. Also das war ja schon sehr russlandfreundlich und pro-russisch. Ich weiß noch, wie, als ich in der Ukraine war, wie Bartsch damals auch gesagt hat, ein Deutscher mit Schutzweste an der ukrainischen, an der russischen Linie, das ist irgendwie Faschismus, so sinngemäß. Also das ist eine große, große Differenz zwischen uns. Und dann sage ich es mal so, das bezieht sich ja auch nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf Europa. Jedenfalls war die Linke früher, und ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass es korrigiert wurde, für die war Europa ein neoliberaler Raum, mit dem man nichts zu tun haben wollte, der Binnenmarkt. Und das ist ein grandioses Fehlverständnis. Also wer in dieser Situation mit dem Angriff von Trump und Putin auf Europa nicht weiß, auf welcher Seite er zu stehen hat und dass Europa die Werte verteidigt und Europa die Union der liberalen Demokratien sein muss und man dafür kämpfen muss, dass es das bleibt, der hat historisch nicht verstanden, wo wir stehen. Also Europa und die Ukraine, die unterscheiden uns von den Linken doch sehr.
Danke dir,
Das ist eine
Robert.
super Übergabe an Franziska. Die kann sich da auch richtig in
Ja,
Rage
mega. Mega. Als würdet ihr das öfter machen.
reden. Ja.
Hab ich dich erstaunlich sehr klein geschaltet. Das wollte ich gar nicht, ich wollte uns gar nicht so klein machen. Also, Robert, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Hör noch ein
Und
bisschen
den
zu und hör
Beitrag.
Franziska
Du hörst noch
zu.
ein bisschen zu. Okay,
Ja,
sehr gut.
aber ich
Sehr
melde
gut.
mich nur, wenn ich das Gefühl habe, anders geht's gar nicht. Und liebe Grüße in die Runde.
Danke dir. Danke, danke. Franziska, es geht auch für dich einfach direkt weiter. Das ist hier einfach ein kleiner Marathon. Es kommen auch noch immer mehr Fragen rein. Und das ist vielleicht eine Frage, wenn Robert noch da ist. Es ist eine Frage für euch beide ein bisschen so. Ihr seht da, seid da ja quasi aus unterschiedlichen Blickwinkeln, guckt ihr da drauf. Auch eine der Top-Fragen. Saskia Sonneborn-Stahl hat gefragt, in der letzten Regierung war mangelnde Kommunikation zu den BürgerInnen ein Problem. Welche Konzepte könnt ihr euch zukünftig vorstellen? Sie denkt da zum Beispiel an wöchentliche Statusmeldungen aus dem Bundestag, die über Social Media, TV, Streaming schnell abrufbar sind, Fakten und Ergebnisse der Woche zusammenfassen. Also wie besser mit den Bürgerinnen kommunizieren.
Ja, herzlichen Dank, und ich freue mich auf die Runde hier, zu der Frage konkret. Also ich sag's mal so, dass diesen Dienst macht sogar der Bundestag. Man kann sich auf der Website des Bundestags am Ende jeder Sitzungswoche anschauen, was wurde eigentlich beschlossen und was ist da eigentlich konkret für mich drin. Aber die Aufgabe, die wir ja haben, ist auch über das zu kommunizieren, was uns gut gelingt. Und in der Ampel, Robert, ich glaube, das kann man so sagen, wurde meistens halt immer über das kommuniziert, worüber man sich gestritten hat. Und deswegen ist zum Beispiel das größte Bildungsprogramm aller Zeiten in der Bundesrepublik, das Startchancenprogramm mit 20 Milliarden, so gut wie keinem in Deutschland bekannt, weil wir uns innerhalb der Ampel nie darüber gestritten haben, sondern allen die Bildung wichtig war. Uns natürlich besonders, aber man muss auch fairerweise sagen, es war jetzt nicht eben der große Streitpunkt. Und das ist eine Aufgabe für die nächste Regierung, nicht nur ruhiger zu regieren und ohne den Streit, den öffentlichen Streit, sondern dadurch auch zu ermöglichen, dass die Dinge, die vorangebracht werden, auch überhaupt einen Kommunikationsrahmen und Raum bekommen. Und natürlich haben wir immer den Anspruch, auch bei Social Media und im Netz und überall noch besser zu werden. Wir sitzen da wirklich mit großer Kraft dran. Ihr wisst, manche von euch, ich bin auch von der Weile auf TikTok dann eben gegangen, weil ich auch gesagt habe, Leute, wir überlassen den Raum nicht den Rechten und Rechtsaußen, sondern gehen da selber rein. Ich glaube, auch da haben wir vielleicht alle ein bisschen zu spät damit angefangen.
Aber wie siehst du denn das? Ich meine, die Regierungen werden nicht einfacher werden. Also selbst wenn Grüne an der nächsten Regierung beteiligt werden, das wird wahrscheinlich wieder eine Dreierregierung, außer Schwarz-Grün wird es dann, was dann doch noch. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Dreierregierung ist nicht schlecht. Auch mit der Union, Robert hat es auch schon gesagt, wird schwierig. Also es ist nicht, ja nicht so, dass Deutschland in der Zukunft, in den nächsten 4 Jahren, auch gerade wegen dem äußeren Druck, einfach zu regieren sein wird. Das heißt, es wird immer eine Situation geben, wo in der Regierung einfach extrem viele Kompromisse gemacht werden müssen, weil da vielleicht einfach drei Partner zum
Teil der
Beispiel.
Demokratie, genau, das muss
Ja, genau, Teil der Demokratie. Aber es hat sich auch so ein bisschen geändert. Also so Dreierkonstellationen hatten wir ja noch nicht so viele, also gar keine. So, aber wie siehst du denn da der Unterschied? Auch das gilt ja für die anderen Parteien auch, Partei und Regierung unterschiedlich zu kommunizieren, weil viele Kritik, so auch innerhalb der Grünen, ist ja dann so, ja, das klang dann irgendwie alles gleich. Also der Regierungskompromiss war auch gleichzeitig der Parteikompromiss. Was ist denn das die Herausforderung dann in dieser neuen demokratischen Situation auch für diese unterschiedlichen Institutionen?
Ja, also das eine ist ja immer, wie man, also wir Grüne haben manchmal die Tendenz, auch immer erstmal das zu betonen, was uns nicht gelungen ist und dann vielleicht noch im Nebensatz zu erwähnen, was uns gelungen ist. Ich möchte mal an eine Situation erinnern, hohe, hohe Spritpreise, was machen wir in Deutschland? Die FDP sagte Tankrabatt, die Grünen sagten Deutschlandticket. Ja, in der Kommunikation haben wir alle gesagt, oh Gott, wie schlimm, und es gibt jetzt einen Tankrabatt und die FDP hat sich durchgesetzt, ein Tankrabatt kommt. Und dann haben wir gesagt, ach, und dann haben wir noch das Deutschlandticket bekommen. Jetzt ja, erinnert sich kein Mensch mehr an diesen blöden Tankrabatt, der war teuer, aber gut. Aber 13 Millionen Leute nutzen das Deutschlandticket. So. Und das ist, finde ich, auch immer Teil unserer Verantwortung, egal ob jetzt Partei oder Regierung oder Fraktion, dass wir natürlich immer selbstkritisch sind, das ist ja auch gut, aber vielleicht auch mal den Teil voranstellen, der uns gut gelungen ist. Und dann gibt es Dinge, die man natürlich sagt, gut, das ist auch nicht perfekt gelungen. Und was ich wichtiger finde, Max, ist immer zu sagen, wo wir am Ende noch weiter hin wollen. Also zu sagen, ne, das ist jetzt der Weg, der erste Schritt, der ist uns auch gut gelungen. Und dann für den zweiten und dritten werden wir auch weiterkämpfen. So, und das einzuordnen. Also ich sehe nicht die Aufgabe der Partei darin zu sagen, was alles schlecht ist oder was wir noch nicht erreicht haben, sondern eher zu sagen, super Erfolg, erster Schritt gelungen. Vielleicht gibt es auch was, was schwierig ist, aber unsere Vision bleibt weiter die und daran arbeiten wir auch in Zukunft. Das ist eher, na, ich sehe jetzt nicht die Partei in der Rolle, immer nur zu sagen, was alles nicht gut ist, sondern eher aufzuzeigen, wo wir noch zusätzlich auch danach hinwollen.
Danke dir. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Fragen zum Thema Desinformation und Plattform. Und wir haben das ja schon mal gerade schon mal angesprochen. Ich will aber hier noch mal zwei, drei einfach auch vorlesen, damit ihr das so, dass die auch genannt sind. Also Frank fragt zum Beispiel, Desinformation bei uns, Bild, X, AfD und andere ist laut World Economic Forum das globale Nummer 1 Risiko. Bestes Beispiel der Heizungshammer in Anführungsstrichen. Warum gibt es nicht eine intensive Zusammenarbeit von Grünen mit NGOs etc., um den Wählerinnen Fakten statt Fake News zu liefern und so der AfD und Co. das Wasser abzugraben? Es gibt auch an anderer Stelle durchaus auch immer wieder Hinweise auf diese genau hybride Kriegsführung und durchaus auch Desinformationskampagnen. Aber die Frage ist, wie wappnet man sich da in so einem Desinformationsraum besser? Ich höre dich nicht, Franziska. Nee, leider bist weg. Wir hören dich nicht. Robert, willst du schnell einspringen, wenn du noch da
Noch
bist? Super.
einspringen, ja. Ich kann
Ja.
noch einspringen. Also, das muss man selbstkritisch sagen, dass unter dem Druck der Jahre 22, 23 die Netzwerkarbeit ein bisschen gelitten hat. Und nicht nur Netzwerkarbeit jetzt mit NGOs und Vereinen und Verbänden, um dann schlagkräftig auch Gegenkampagnen zu starten oder sagen wir die Entscheidung besser vorzubereiten, sondern auch mit ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Ich hatte mir so fest vorgenommen, ich mache regelmäßig Bürgerräte zu bestimmten Themen und der Druck, der war so hoch, also jetzt beim Heizungsgesetz nochmal für die Erinnerung für alle, das ist ja im Februar 23 öffentlich geworden, nach dem Winter 22, 23 und das ist damals vorgezogen worden durch einen Beschluss des Koalitionsausschusses auf den Winter, weil wir Sorge hatten, wir haben eine Gasmangellage. Es ist von einem Klimaschutzgesetz zu einem Gasmangellageabwehrgesetz geworden. Und damals war meine innere Verfassung, das muss jetzt auch zügig gehen. Also wer weiß, wie leer die Speicher nach 22, 23 sind. Wir haben ja noch keine Leitung gehabt. Damals hatten wir, glaube ich, ein oder anderthalb LNG-Terminals am Start. Wenn die Speicher leer gewesen wären, wie kriegen wir sie dann bitte im Jahr 23 voll für den Winter 23, 24. Bitte nicht. Jede Gasheizung, die nicht weiter eingebaut wird, wäre eine Erleichterung gewesen. So war das Mindset damals. Ihr erinnert euch daran, dass wir damals die Innenstädte dunkel gemacht haben und Verordnungen gegeben haben, dass man nicht über 18 Grad heizen darf in den öffentlichen Gebäuden und so weiter. Das war das. Und da war, ne, rückblickend ist man schlauer, aber da war überhaupt nicht der gedankliche Raum und auch nicht der emotionale Raum, vorher einen großen Call zu machen, die Verbände mit reinzuholen und so weiter. Hat sich als Fehler erwiesen, weiß ich, aber so ist es gekommen. Muss man natürlich in der Zukunft besser machen. Und wenn ich jetzt, Franziska hat sich jetzt gerade, bist du noch da wieder, Franziska? Dann übernimm mal wieder.
Hören,
Dann
weißt du?
sonst rede ich
Ja,
immer
warte.
weiter, was ich
Ja,
gar nicht
jetzt bist
wollte.
du. Nee, ich glaube, sie ist wieder da, oder? Franziska, gerne? Will dich nicht unterbrechen, Robert, aber genau. Ich glaube, Franziska geht wieder, oder?
Jetzt müsste sie eigentlich wieder da sein.
Jetzt hören wir dich doppelt, aber das kriegen wir hin. Das andere ist, dein anderes Gerät gemutet. Super. Und dann?
Jetzt.
Ja. Nee, wir hören dich immer noch doppelt. Wo steckst du denn hier noch?
Müsste es ohne Doppelung gehen.
Ja, wunderbar. Jetzt geht's. Prima.
Ja, Entschuldigung, ich bin
Alles
hier in
gut.
Göppingen, aber die Internetverbindungen sind wirklich, das ist ein Teil der Herausforderung in Deutschland mit dem schnellen Internet. Da wurde zu lange auf Kupfer statt auf Glasfaser gesetzt, ja, Teil der Herausforderung. Mit Blick auf die hybride Kriegsführung, ich finde es immer wichtig, dass wir einfach das im Bewusstsein haben. Ne? Manche haben jetzt Angst und sagen, oh Gott, jetzt kommt Putins Krieg nach Europa, wo ich immer sage, wir haben einen hybriden Krieg de facto schon. Das sagt unser Verfassungsgericht und nicht Franziska Brandner. Und ich glaube, das sich bewusst zu machen und wir müssen sowohl gegen die Tech-Oligarchen aus den USA wie die anderen Plattformen jetzt einfach hart vorgehen. Das ist ein Kampf um die liberale Demokratie. Wenn die Kommission jetzt aufhören sollte, hier konsequent unsere Regeln durchzusetzen auf den digitalen Plattformen, das wäre, glaube ich, wirklich das Falscheste, was uns geschehen kann. Sondern es muss darum gehen, hier sowohl also gegenüber allen Plattformen sehr klar zu sein in der Durchsetzung der Regel und dann europäische eigene Champions auch aufzubauen und zu ermöglichen durch Konsortien, ja, so wie das bei Airbus gelungen ist, dass man die europäischen Player zusammengebracht und gesagt hat, so Leute, jetzt brauchen wir was Eigenes, damit unsere Kommunikation demokratische nicht abhängig ist von Tech-Oligarchen oder am Ende der Kommunistischen Partei Chinas, ja. So, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben. Einerseits Regulierung, andererseits eigene Akteure aufbauen und mit unterstützen. Sonst, Max, können wir uns da noch ewig drüber beschweren und ändern tut sich nichts.
Ja, absolut. Das fragt nämlich auch Carsten Griesheimer, der fragt genau das. Wie bauen wir da eigene europäische Unternehmen auf? Er spricht hier von einer paneuropäischen, er fragt, ich lese einfach mal vor, was halten Sie von dem Vorschlag, die EU inklusive, die EU als paneuropäische Unternehmensform in der EU und, nein, ein EU-Unternehmen als paneuropäische Unternehmensform in der EU und in Deutschland einzuführen? Also, dass wir wirklich europäische Unternehmen haben.
Ja, das ist ja eine alte Forderung, die auch sinnvoll ist. Ich, soweit ich weiß, hat die Kommission das sich jetzt auch vorgenommen, dass man genau das ermöglicht. Mal gucken, was da kommt an Vorschlägen. Aber auf jeden Fall geht es darum, erstmal die Ak also es gibt, wir haben ja Akteure in dem Gebiet. Es ist ja nicht so, als ob wir da komplett blank wären. Und die Aufgabe ist, die zusammenzubringen. Ich will auch nicht, dass es das alles staatlich wird. Das wäre falsch. Ja, aber die Frage ist, wie kann man das Know-how, die Kapas, die Kraft und die Innovationskraft, die ja da drin steckt, zusammenbringen, groß machen und dann zum Beispiel als ja, wenn die Regierungen Europas sich mal alle darauf einigen würden, wir nehmen jetzt souveräne Clouds, dann hätten die auch eine größere Chance. Und das ist die Frage, die auch eine nächste Bundesregierung beantworten muss. Die aktuelle hat dazu leider keine einheitliche Position finden können, weil manche immer wieder gesagt haben, ach nee, ist doch auch okay, wenn wir es nicht europäisch machen.
Dann ganz spannend, ganz lange war eine Bildungstopf, also war die Topfrage von allen die Bildung, und zwar von Alf, und die möchte ich einfach vorlesen, weil ich es so spannend finde, dass ihr merkt, es gab in den Top 20, als ich bis jetzt mal die Fragen angeguckt habe, keine einzige Frage zum Migrationsthema. Ja, es ist wirklich spannend. Es ist wirklich, wirklich spannend. Man hat ja in der deutschen Diskussion ein ganz anderes Gefühl. Ja, aber jedenfalls in dieser Crowd hier ist das gar kein Thema. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen was hochbekommen, und wir haben ja schon auch kurz angesprochen. Aber es war wirklich Bildung einfach ganz lange Top 1. Und Alf fragt: Bildung ist eine, wenn nicht die wichtigste Ressource in Deutschland. Der Föderalismus ist in dieser Frage oft ein Hindernis. Wie wollen Sie in Zukunft mehr Einfluss des Bundes bei dem Thema erreichen?
Kooperationsverbot aufheben. So, es gibt einfach einen großen Bedarf in Deutschland an einer Staatsreform. Ich sage das ganz offen und wirklich, wir müssen nicht nur im Bildungsbereich, sondern generell schauen, ob die Aufgabenverteilung so noch passt. Jetzt kann man sagen, ja, Frau Bonner ist ja ein großes, dickes Brett, ja, wenn wir nicht anfangen, jetzt diese dicken Bretter anzugehen und stimmt, es geht nur mit den Kommunen und mit den Ländern zusammen, dann werden wir in dieser Langsamkeit und dieser Schwierigkeit nicht bestehen können im internationalen Wettbewerb. Ja, unser Föderalstaat wurde mal aufgebaut, damit keiner durchregieren kann. Das Problem ist, dass heute gar keiner mehr gescheit irgendwie regieren kann, weil es sich alles immer wieder verhakt und am Ende die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen gar nicht mehr wissen, wer jetzt eigentlich für was genau zuständig ist. Und deswegen ist es gut, was Präsident Steinmeier hat ja eine Gruppe dafür eingerichtet in Deutschland mit hochrangigen Vertretern, alle auch Parteien und aus Unternehmerschaft, Wissenschaft, die bringen Anfang März ihren Bericht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Gibt übrigens auch eine Arbeitsgruppe Digitales. Und ich fände oder wir schlagen vor als Grüne auch in unserem Programm, dass der erste Bürgerrat, also den der Bundestag einrichtet, genau zu diesem Thema ist. Ja, dass man eben nicht sofort sagt, man sitzt mit den Ländern zusammen, die dann sagen, wir wollen nichts abgeben oder sagen nur, der Bund ist irgendwie schwierig und der Bund sagt, die Länder sind schwierig, sondern dass man aus der Perspektive der Bürger mal entscheiden lässt, was hätte die eigentlich gerne, wie Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten. Und ich glaube, in der Bildung ist es ein ganz zentraler Bereich, dass die Gelder vom Bund auch direkt in den Kommunen, in die Schulen ankommen können, dass es direkte Hilfe gibt, nicht nur bei der Sanierung, da so oder so über den Deutschlandfonds, sondern auch darüber hinaus.
Ja, das deutsche Bild, also als Papa von zwei Schulkindern, das deutsche Bildungssystem versteht sowieso, also von den Eltern her versteht sowieso niemand, warum jetzt da drüben in Niedersachsen ein anderes System ist als NRW. Also das ist auch sowas, was die Menschen einfach wirklich auch nicht mehr verstehen. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben noch 10, 12 Minuten. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen natürlich zur Sicherheitslage. Ich muss natürlich sagen, am Freitag hat JD Vance diese wirklich schreckliche Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten. Jetzt, Robert hat es am Anfang schon gesagt, jetzt sieht es ja wirklich so aus. Ich glaube, Politico hat getitelt, Trump ist jetzt im Team Putin. Also viele, viele, auch mit denen ich so rede, auch in der Familie, beginnen wirklich Angst zu bekommen, glaube ich. Kann man und muss man so sagen. Und deswegen passt die Frage von Mirko hier sehr gut. In Anbetracht der derzeitigen Sicherheitslage, wie steht ihr zu der Idee einer echten europäischen Armee? Wie steht ihr zur Stärkung der EU-Beistandsklausel nach Artikel 42 EU-Vertrag, unabhängig von der NATO? Und wie realistisch schätzt ihr die Umsetzung auf nationaler und europäischer Ebene ein?
Ja, erstmal, es ist eine Zäsur, weil zum ersten Mal seit Gründung dieser Bundesrepublik die amerikanische Regierung gegen Europa steht. Das war noch nie so. Also sie steht explizit nicht auf der Seite der Ukraine und der Europäischen Union, sondern auf der Seite Putins und übernimmt eins zu eins die Narrative von Putin, wirklich eins zu eins. Und was JD Vance von sich gegeben hat, ist ja. Also sozusagen irre zu sagen, bei uns gäbe es keine Meinungsfreiheit und gleichzeitig in Washington mit dem Kennedy Center Aufführungen abzusetzen, ja. Aber was mich noch wütender macht, ist, dass ein Herr Döpfner heute sagt, diese Rede wäre inspirierend gewesen. Ja, wo ich dann immer denke, wirklich, really? Und deswegen ist klar, dass wir auch in Europa diese Aufgabe haben, für ein starkes Europa zu kämpfen. So, und ein starkes Europa braucht eine eigenständige Verteidigungsunion. Die müssen wir stärken. Das ist eine Frage, dass wir endlich die Kapazitäten poolen, die Koordination besser voranbringen, in die, also sowohl auf der Streitkräfteseite, aber eben auch bei der Beschaffung. Das ist, finde ich, die erste Aufgabe, Max. Und ich bin immer nicht so ein Fan davon, wenn man sagt, wir machen jetzt, na, also sagen, etwas, wo wir wissen, das ist jetzt, sagen wir nicht der erste Schritt. So, der erste Schritt ist jetzt wirklich gemeinsam zu beschaffen, da gemeinsam zu investieren, das jetzt groß zu ziehen, vor allen Dingen die Ukraine unterstützen in dem, was sie gerade macht. Ja, das ist und bleibt das Gebot der Stunde, dass die Ukraine jetzt das bekommt, was sie braucht. Und für mich ist auch klar, dass wenn nicht alle innerhalb der EU bereit sind, auf diesem Weg mitzugehen, dafür aber die also Großbritannien, ja, dann gehen wir mit denen. Und das wird jetzt die Frage sein, wer bereit ist, hier radikal europäisch die nächsten Schritte zu gehen. Wir haben da jetzt nicht mehr so viel Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Und ich finde, dass wenn man sich anschaut, die eine Partei spielt die Ukraine gegen die Rente aus und die andere Partei sagt, um Europa zu stärken, brechen wir erstmal Europarecht an der Grenze. Oder stimmen erstmal mit Parteien ab, die eindeutig auf der Seite auch von Putin kämpfen. So, da sind wir die klare Partei, die für Europa steht, das konsequent tut. Und auch das kann man eben am Sonntag wählen.
Danke dir. Dann gehen wir hier nochmal weiter mit einer Frage aus Belgien von Jacques Adam. Der fragt, das ist eine sehr pointierte Frage, aber ich finde, hat, glaube ich, durchaus auch einen Sinn, mal darüber zu sprechen. Er guckt nämlich auf die NATO aus der belgischen Sicht und er schreibt, kann man eine Abschaffung des transatlantischen NATO-Vertrages auch positiv sehen? Dies wäre eine Gelegenheit, das zu lange und zu teure Militärbündnis mit den USA zu verlassen und die EU unabhängiger zu machen. Also er postuliert ja eigentlich, damit ist die NATO, wenn die USA sich zurückziehen aus Europa, die NATO auch am Ende. Was sagst du dazu?
Nee, das sehe ich wirklich auch anders. Also ist ja auch, ich spreche auch deswegen immer von der, na, sozusagen ist die USA aktuelle Regierung, ja, und die andere Hälfte in den USA sehen das ja auch anders. Also ich finde auch nicht, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, die USA komplett abzuschreiben oder die NATO abzuschreiben, aber unsere Aufgabe ist, uns auf die Situation dieser aktuellen US-Regierung einzustellen. Und die bedeutet, dass wir jetzt hier eine andere Verantwortung haben. Die Verantwortung, die übrigens auch Biden eingefordert hat. Also muss man fairerweise dazu sagen, in den ganzen letzten Jahren haben alle amerikanischen Regierungen gemacht, liebe Europäer, investiert mehr in eure eigene Verteidigung. Das ist nicht neu. Was neu ist, ist, dass die amerikanische Regierung jetzt sagt, wir stehen nicht mehr an eurer Seite. Und wir sind dezidiert an der Seite von Putin. So, das ist das Neue, dass wir aufgefordert sind, unsere eigene Hausaufgaben zu machen. Das ist nicht neu und sehr berechtigt. Und Max, du kennst mich auch schon lange, die europäische Souveränität. Weiß nicht, wie lange ich die auch einfordere, durchbuchstabiere. Und da gehörte schon immer die Verteidigung dazu, auch als es vielleicht bei uns in der Partei noch ein bisschen schwieriger war.
Habe ich auch schon in der Schule selbst gelernt. Da war das auch schon. Also es ist ja so ein bisschen, man hat so ein bisschen Gefühl, dass die europäische Verteidigung ist ein jahrzehntelanges Projekt und jetzt ist sie.
Übrigens den
Ja.
alten Verteidigungsunionsvertrag. Ne? Es gibt jetzt auch einen Vorschlag von Wissenschaftlern, aus na, Juristen, Verteidigungsexperten, die auch sagen, warum beleben wir nicht einfach den alten Plan wieder? Also nicht Plan, sondern Vertrag. Der ist ja nur nicht ratifiziert von Frankreich und Italien. Ist auch ganz interessant, wie man dann, wenn man sich wirklich nochmal geschichtlich anschaut, na, dieser Verteidigungsvertrag von damals ist ein gemeinsames Budget und alles genauso vorgesehen gewesen. Ne? Irre manchmal in der Geschichte, wie sich die Dinge anders entwickeln können.
Wir haben es noch 5 Minuten. Ich würde jetzt versuchen, noch mal 2 Wortmeldungen einfach dran zu nehmen, mit der Bitte um ganz kurze Impulse, damit wir das gut schaffen. Probier das jetzt einfach mal. Wenn ich euch jetzt euren Namen sage, geht euer Mikrofon an und dann müsst ihr es noch anmachen und dann könnt ihr sprechen. Wir probieren es einfach mal. Melissa Betsche. Melissa,
Hallo,
los. Hallo.
grüßt euch.
Grüß dich.
Ja, ich habe im Prinzip keine Frage, aber eine Bitte adressiert. Mir wäre ganz wichtig, in Bezug eben auf den Taurus, dass wir da tatsächlich standhaft bleiben, nichts abzuschicken, dass wir einfach unter anderem nicht wieder ein Aggressor sind, unabhängig jetzt vom Zweiten Weltkrieg natürlich, aber ich würde mir einfach für Deutschland wünschen, dass wir dem entwachsen sind und dass wir da einfach etwas erwachsener auftreten. Und ich fände es auch trotzdem sehr, sehr gut, wenn wir jetzt unter anderem sehr, sehr zeitnah und sehr stark fokussiert eben aufrüsten uns konzentrieren. Das war's eigentlich.
Aufrüsten.
Genau, von der Bundeswehr.
Okay, aber ohne Taurus. Das richtig
Ohne
verstanden.
ausliefern. Also, dass wir uns wieder stark machen,
Ah, okay.
aber
Oh,
eben
verstehe.
kein Aggressor für Russland.
Okay, gebe ich gleich an Franziska. Danke dir, Melissa. Ich hole jetzt einfach noch 2 Fragen rein. Ich glaube, die können wir uns merken. Isabella. Zago, ich kann deinen ganzen Namen nach Zagorski. Isabella Zagorski. Maybe you're a Polish speaker, then you might still need to unmute your mic. Isabella.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Schieß los. Kurze Frage bitte.
Prima, das ist super. Ich wollte schon früher ja dann wieder zu was sagen. Und von allem, wo das Robert noch da gewesen ist, mir geht es um den Klimaschutz, weil das sollte bei Grünen eine so nach vorne kommen, weil von der alle Parteien sind wir diejenigen, die darüber schauen und sprechen. Und ich wollte einfach noch mehr darüber reden oder mich beteiligen. Und ich arbeite im Helmholtz-Zentrum in München in Forschung. Und das ist gerade Umwelt und Gesundheit. Und deswegen habe ich das jeden Tag vor Augen, wie wichtig das ist. Und meine Frage und Bitte eigentlich ist da, wie komme ich weiter oder wie komme ich dann zum gerade, deswegen habe ich mir gedacht und gehofft und das wirklich geklappt hat, dass gerade bei dir, Franziska, oder bei Robert zu Sprachen komme oder dann in Kontakt komme, dass das, was ich schon geschrieben habe und mich beteiligen habe, einfach euch schreiben kann, dass das ankommt. Weil das wäre ich gerne etwas mehr unternehmen. Genau deswegen, dass ich da arbeite und bei uns ist ein neuer Chef und der würde auch gerne
Ja.
mehr machen darüber. Und deswegen habe ich mir gedacht, die Grüne können als Beispiel sein in dieser Richtung. Und ich finde, das ist wichtig, weil wir können über viele Sachen reden und Wirtschaft und sowas. Aber wenn wir nicht gesund sind und ich sehe das jeden Tag von den Augen, dann kommen wir auch
Ja.
nicht weiter. Und das
Ja.
ist super wichtig. Und gerade das liegt, dass wir immer mehr kranke Leute haben. Und die Krankheiten sind nicht leicht. Und deswegen ist das wichtig. Wie komme ich dann mit euch in Kontakt? Wie mache ich das dann weiter?
Okay, sehr gut. Genau, danke dir. Das sind ja gleich, ich nehme das mal als 2 Fragen. Eine Frage Klimaschutz, andere Frage Gesundheit und aber auch Kontakt im weitesten Sinne. Und dann haben wir noch die Taurus und die Bundeswehrfrage. Ich glaube, es sind 3 gute Fragen.
Ja, danke für eure und ihre Fragen. Fang mit Isabella an, um in Kontakt zu kommen. Max, vielleicht könnt ihr nachher einfach die Kontaktinfos von uns schicken. Die sind aber auch digital online zu finden. Aber Max, vielleicht könnt ihr die als Team nochmal kommunizieren. Da wäre ich euch dankbar für. Weil natürlich der Konnex Umwelt und Gesundheit sehr wichtig ist. Also wir wissen ja, dass mittlerweile viele Krankheiten auch umweltbedingt sind. Haben auch dort die Forschung in dem Bereich auch erweitert, um eben neue auch Ergebnisse und Erkenntnisse zu produzieren, sowohl präventiv als auch in der Heilung. Zu dem Klimaschutz absolut. Also wir haben, ja, also ich meine, wir waren immer etwas verzweifelt darüber, dass in den ganzen TV-Runden und überall das Thema nicht kam. Aber Max, auch jetzt bei den Fragen, die du mir gestellt hast, war es eben auch nicht an erster Stelle. Aber es ist natürlich für uns das trotzdem essentiell, ja, Naturschutz, Klimaschutz für die Menschen. Und wir sind diejenigen, die überhaupt nicht nur einen Plan haben, sondern vor allen Dingen uns schon auf Klimakurs in Deutschland gebracht haben. Also das finde ich ja immer das Gute, dass wir überhaupt die Möglichkeit jetzt haben, die Klimaziele zu erreichen, aufgrund der Energiewende, der Wärmewende. Im Verkehr müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Würden wir auch gerne als Grüne. Aber die Gefahr ist ja jetzt, dass das alles wieder rückwärts abgewickelt wird. Also dass man eben wieder sagt, man geht zum Verbrenner, man geht wieder zur Gas- und Ölheizung und man das alles einfach wieder rückgängig macht. Und die Debatte diesmal ist ja nicht mehr, wie machen wir den Klimaschutz, sondern ob, also machen wir überhaupt Klimaschutz. Und deswegen hoffe ich, dass diese Entscheidung auch bei vielen mit im Kopf sich überlegt wird, wenn man am Sonntag wählen geht. Wir stehen für einen klaren Kurs und Kompass beim Klimaschutz. Für Deutschland, aber auch für Europa, Green Deal als Stichwort. Und zu der Frage, Taurus, kein Aggressor. Also ich möchte einfach nochmal ganz klipp und klar feststellen, dass der Aggressor Putin ist. Also er hat die Ukraine überfallen, die Krim besetzt, dann den full-fledged Angriff auf die Ukraine 22. Er ist derjenige, der nordkoreanische Truppen, Soldaten in die Ukraine entsendet. Also jeder Schritt der Eskalation ist dort auch gekommen. Und die Ukraine hat das nach der UN verbriefte Recht, sich selber zu verteidigen. Und dabei unterstützen wir die Ukraine. Aber vor allen Dingen geht es um die europäische Friedensordnung. Weil die europäische Friedensordnung baut darauf auf, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern das Recht des Rechts und dass eben Grenzen nicht einfach so verschoben werden, dass man nicht sagt, im Elsass gab es aber mal Deutsch, deswegen besetzen wir das jetzt wieder, sondern dass man sich daran hält und sagt, der Rhein ist die Grenze, ja, im Badischen. Und dass diese Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden. Darauf basiert unser Frieden. Und das ist genau das, was Putin attackiert, wo er sagt, er kennt keine Souveränität der Ukraine, sondern er kennt Einflusssphären und möchte die imperial wieder vergrößern. Und deswegen geht es um die europäische Friedensordnung. Und wenn die Ukraine das eine ist, dann sind die nächsten Staaten, ja, Moldawien, Weißrussland, viele andere die nächsten. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir jetzt dort die europäische Friedensordnung und übrigens auch die Freiheit verteidigen. Weil wenn wir ein Land aufgeben, ja, dann werden wir alle einen Preis dafür zahlen. Und ist das einfach? Nein, ist es nicht. Aber es erfordert, dass wir als Europäer gemeinsam uns wieder stark machen.
Danke dir vielmals. Unsere Zeit ist rum. Wir haben wirklich, wirklich viele Fragen geschafft, aber da sind natürlich ganz viele noch übrig. Wir machen mit den Fragen auch noch weiter, weil da sind so viele gute Themen auch drin. Wir geben sie sowieso an Franziska und Robert dann für die Zeit nach der Wahl, denke ich. Aber wir werden da auch noch was für machen und wir bei Europe Calling bleiben ja weiter am Thema dran. Franziska, wenn du möchtest, gerne noch 1, 2 Minuten und kannst Schlusswort von deiner Seite, vielleicht noch einen Aufruf oder so und dann sage ich auch noch 2 Worte und dann schließen wir.
Erstmal herzlichen Dank für die Runde und many thanks, merci beaucoup und wirklich ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die auch von außen, von innen immer wieder darauf pochen, dass Europa in Deutschland Teil der Debatte ist und dass wir als Deutschland dieser Verantwortung auch gerecht werden. Und ich hoffe sehr, dass wir unser Europa gut durch diese schwierigen Zeiten bringen. Aber es braucht dafür klares Handeln. Dafür stehen wir und ich hoffe wirklich, dass wir als Europäer die Kraft finden, hier gemeinsam zu bestehen. Es ist nicht leicht und wir würden uns alle wünschen, es wären andere Zeiten, aber sie sind, wie sie sind und wir sind die Partei, die sich den Herausforderungen stellt, sie nicht leugnet, sie nicht ignoriert, sondern einfach angeht und dabei mit einem Wertekompass, der klar ist bei der Freiheit und beim Frieden.
Danke dir. Ein super Schlusswort. Ich will auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich möchte mich nochmal bei allen Dolmetscherinnen bedanken, bei Robert und Franziska bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt in diesem wirklich ja extrem kurzen Wahlkampf auch. Es waren ja wirklich jetzt nur 3 Monate. Ich danke auch schon mal allen, die dann am Sonntag wählen gehen, wenn ihr das könnt. Das ist auch großartig. Heute in einem anderen Team hat jemand gesagt, der eine deutsch- und syrische Pass jetzt hat, der darf jetzt das erste Mal für den Deutschen Bundestag wählen. Und das hat wirklich, das hat meinen Tag. Ja, einfach so gemacht, weil das ist genau das, wofür wir Grüne, und ihr wisst, ich bin Grüner, es steht überall so, wofür ich auch Politik mache und für wo ich auch Europe Calling mache und die Leute zusammenbringe, damit jemand sagen kann, hey, ich bin so stolz, ich darf das erste Mal bei einer europäischen Wahl in Deutschland mitmachen oder bei einer Wahl in Deutschland, meine ersten Wahl in Europa mitmachen. Und das ist einfach ganz großartig. Und genau, damit will ich es eigentlich belassen. Das war so mein Highlight des Tages nach diesem Webinar heute Abend. Natürlich vielen Dank für alles. Wir machen weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.